Qualität, Schutz und Sicherheit im Unternehmen zu implementieren und aufrechtzuerhalten, das braucht Teamarbeit. Da hilft es schon sehr, wenn man weiß, wie diese Teams erfolgreich werden. Meine heutige Gesprächspartnerin Karin Vollbracht, die weiß das. Sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ihre Geheimzutat? Psychologische Sicherheit. Du kannst dir vorstellen, dass mir dazu eine Menge Fragen eingefallen sind. Hier kommt der erste Teil. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Karin. Es freut mich sehr, dass du hier zu Besuch bist in meinem Podcast und dass wir es geschafft haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ich freue mich auf jeden Fall total auf unser Gespräch.
Hallo, liebe Susanne. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch total auf das Thema. Sehr schön, dass wir darüber sprechen.
Ja, finde ich auch. Sag mal, ich fange ja immer so mit einer ganz bestimmten Frage an, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, wer jetzt hier gerade mir gegenüber sitzt. Und meine Frage lautet dann immer, wer ist denn Karin Vollbracht?
Okay, wer ist Karin Vollbracht? Karin Vollbracht ist zertifizierter Business Coach. Ich sage immer noch dazu auf Master-Level, weil ich eine systemische Masterausbildung gemacht habe und auch in der Coaching-Ausbildung lange gearbeitet habe, also selber Coaches ausgebildet habe und ausbilden durfte. Ich habe danach viel neben dem individuellen Coaching, viel mit Führungskräften, viel Ausbildung, Fortbildung gemacht im Bereich systemische Organisationsentwicklung, agile Organisationsentwicklung, kollegiale Führung, Selbstorganisation, diese ganzen Themen. Und ich bin seit 12 Jahren selbstständig und jede Coachin, ich gender Coach nicht, ich finde das immer komisch, hat ja auch oft noch so einen anderen beruflichen Background und mein beruflicher Hintergrund ist der Journalismus. Ich habe über 20 Jahre lang als Journalistin gearbeitet, die meiste Zeit bei einer Nachrichtenagentur, bei der Deutschen Presseagentur, da auch als Führungskraft und ich bin da als Führungskraft schon wirklich stark immer in den Bereich Ausbildung, Mentoring, internes Coaching eingestiegen, habe große Change-Projekte im Change-Management mitverantwortet und das war für mich dann so die Brücke in mein neues Leben, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, nachdem ich zwei große wirklich Veränderungsprojekte, wo Umzug in einen neuen Newsroom von 300 Leuten von verschiedenen Standorten und aus verschiedenen Städten mit neuen Arbeitsweisen vom ersten Tag dieses Umzugs an dem neuen Ort an. Also es waren sehr viel Veränderung für alle Betroffenen auf einmal. Und ein anderes großes Projekt war die weltweite Einführung eines neuen Redaktionssystems inklusive Kommunikationskonzept dazu, Schulungskonzept dazu, Workshopskonzepte dazu. Als ich das alles gemacht hatte und das alles ziemlich gut gelaufen ist, muss ich mal sagen, dank der großartigen Kollegen, die da auch arbeiten, habe ich gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens als Journalistin zu verbringen, sondern habe Ausbildung, Fortbildung gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht und keine Sekunde bis jetzt bereut. Und ganz vor langer Zeit habe ich studiert. Ich bin Diplom-Politikwissenschaftlerin mit dem Nebenfach Psychologie. Und das hat mich immer noch gewurmt, dass ich da, wo ich dann gedacht hatte, Mensch, irgendwie die Psychologie interessiert mich auch sehr. Und das war dann auch so die individuelle Brücke, die mich dann getrieben hat, die Motivation dann in den Bereich Coaching dann zu gehen.
Mhm. Du hast mir jetzt so viele Stichworte gegeben, an die ich einhaken könnte. Als allererstes habe ich Journalistin rausgehört. Und Journalisten können nicht gute Fragen stellen. Also bitte, falls ich irgendeine wichtige Frage vergesse zu stellen, dann gib mir doch einfach ein Stichwort. Damit habe ich jetzt gleich den Coach hier mit im Boot. Ansonsten Veränderungsmanagement und so weiter, alles total spannend. Auch Psychologie ist für mich ja ein ganz wichtiges Hintergrundfeld für das, was ich gerne tue. Da finden wir mit Sicherheit tausend Themen, die wir besprechen können. Mal sehen, wie wir da mit der Zeit klarkommen. Aber spannend für unsere ZuhörerInnen ist ja sicherlich auch, wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Und das ist insofern interessant. Ich habe vor kurzem mal eine Folge gemacht, wo ich auch ein bisschen über Unternehmenskultur und Fehlerkultur gesprochen habe. Und da habe ich mir bei dir eine Art Tool ausgeliehen, nämlich den Frosch, um einfach auf eine gute, geschickte und humorvolle Art nach Fehlern oder Missständen zu fragen. Und darüber sind wir zwei in Kontakt gekommen, weil wo ich diesen Frosch entliehen habe, das ist ein Buch, das du kürzlich veröffentlicht hast. Und dieses Buch geht um psychologische Sicherheit in Teams. Ne?
Das heißt, psychologische Sicherheit, die Superkraft erfolgreicher Teams.
Genau.
Erschienen beim Haufen Verlag, danke. Genau.
Ja. Okay, wie bist du dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben?
Ich bin zu dem Thema gekommen, erstens ein psychologisches Interesse, zweitens wirklich durch meine direkte Arbeit sowohl mit Teams und auch ganzen Organisationen, also Teamentwicklung und Organisationsentwicklung und auch aus der Arbeit als Einzelcoach von Führungskräften. Mhm. Und bei der Teamentwicklung war oft das Thema, also zum Beispiel Teamentwicklung irgendwie ein sehr großes Hamburger Unternehmen, Konzern, hatten viele Teams in einem großen Bereich und ich habe mit allen Teams gearbeitet. Und manche Teams haben sich selber als Inseln der Redigen beschrieben und haben dann über die gesagt, bloß nicht in das andere Team so, das direkt nebenan arbeitet. Und die anderen Teams, die so als so schwierig erlebt wurden, haben sich selber auch immer nur gesagt, bei uns geht, aber es geht vielleicht bei den anderen, aber bei uns geht das nicht. Wir können das nicht so umsetzen. Wir können, was weiß ich, Vier-Augen-Prinzip bei bestimmten Sachen ist schwierig. So, wir haben einfach viel Widerstände im Change Management gehabt, also in dem, wie sie als Team mit ganz notwendigen Veränderungen umgegangen sind. Ich beschreibe, gehe gar nicht inhaltlich jetzt darauf ein, ist auch Kundenschutz, worum es da genau ging. Und das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, wo liegt denn der Unterschied? Das sind alles geile Teams, die sind alle super professionell, super gut ausgebildet. Arbeiten agil letztendlich mit vielen Rollen und so weiter und haben auch Leitende in den Teams, aber haben sogar denselben Abteilungsleiter über sich oder so, der das Ganze mit verantwortet. Wieso heben diese einen Teams so ab und gehen easy letztendlich mit dieser Lernsituation der Veränderung um? Und die anderen, warum ist das in anderen Teams einfach so schwierig? Wieso sind die blockiert? Das war ein Thema. Dann kam die Pandemie, wo ich online viele Organisationen und Teams begleitet habe und gemerkt habe, diese Zack-Zack-Meetings, die dann alle sehr schnell entwickelt haben und konnten also viele sich also auf diese digitale, also meine Kundenorganisation haben wahnsinnig schnell darauf reagiert. Aber nach nur einem halben Jahr online only wurden diese Meetings gut knackig. Aber gleichzeitig in Einzelgesprächen haben die Leute gesagt, irgendwas geht unter, mir geht schlecht. Und in Einzelgesprächen wurden dann viel, ja, mit den anderen. Und da ging es um das Thema Offenheit. Und ich habe dann so ein Bild dafür gehabt, ihr schiebt eine Welle von ungelösten Spannungen und Konflikten vor euch her. Da müssen wir mal ran. Und das durch diese Vereinzelung der Online-Arbeit und durch den Willen, diese gemeinsamen Meetings so schnell und effizient wie möglich über die Bühne zu bringen, ist dieses ganze Thema, wie gehen wir denn miteinander um? Mhm. Also so Zusammenarbeit besteht ausschließlich aus Kommunikation. Ist das ja wirklich untergegangen? Und vor allem das Thema Feedback, Umgang mit Spannung und Konflikten, weil das dann gerade online schwerer zu bearbeiten ist für viele Menschen. als in einem direkten Kontakt. Und in der Arbeit zum Thema kollegiale Führung, Selbstorganisation in Organisationen, habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, dass gerade darum geht, wenn man so ein bisschen mehr selbstorganisierter oder agiler arbeiten möchte, dass die individuelle Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, also in der agilen Sprache heißt es also rollengebundene Verantwortung zu übernehmen, in manchen Teams sehr ausgeprägt ist und in anderen sehr gering ausgeprägt ist. Es gibt dann einfach ein Klima oder eine Umfeldqualität des Vertrauens und der Lernmöglichkeit und des Fehlermachens und des sich entwickeln Dürfens letztendlich und auch, dass man Leute auch mal ein Risiko eingehen in einer neuen Rolle. Und wenn diese Qualität, und das ist die Qualität der psychologischen Sicherheit, wenn diese Qualität in diesen als gemeinsame Qualität gegeben ist, funktioniert auch Selbstorganisation oder einfach Verantwortungsübernahme auch in agilen Rollen, aber auch in allen anderen Teams funktioniert es deutlich besser und es ist risikofreier, die Leute sind motivierter, das zu machen, als in Teams oder in Organisationen, wo diese Sicherheit nicht gespürt wird, nicht erlebt wird, sondern die Leute Angst haben, wenn sie mit irgendwas anfangen, irgendwas starten und das nicht sofort 100% ist, dass sie dann, also so, es reicht ja schon ein Augenrollen oder ein blöder Kommentar. Oder auch so die Übersetzung, na, du schon wieder, du Streber, hebst da wieder den Finger für die Rolle. So Mikrosachen reichen ja schon, dass Menschen das dann einmal machen und nicht wieder.
Mhm.
So, und das hat mich zu dem Thema gebracht. Das waren dann viele Erfahrungen, wo ich mich dann einfach hingesetzt habe. Ich habe zuerst eine Blog-Serie dazu geschrieben und ich bin auch in so einem Beraternetzwerk, Next You, wo wir für agile Organisationsentwicklung stehen. Und da ist das entstanden und auf diesem Blog gab es super Resonanzen und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe gesagt, so, jetzt setz dich mal hin und schreibst so ein Buch darüber. Und es gab dann in der Zeit, das war vor 3 Jahren, da gab es dann schon das Buch Die angstfreie Organisation von Amy Edmondson.
Mhm.
Und das war so das erste Werk. Mittlerweile gibt es gerade aus dem englischsprachigen Raum ja mehrere wirklich auch gute Bücher, die man wirklich gut empfehlen kann. Von Timothy Clark, das ist jetzt auch auf Deutsch erschienen, oder auf das Playbook Psychologische Sicherheit und so weiter.
Ja, es gibt
mittlerweile mehr dazu, auch zu dem Thema. Und das ist natürlich unsere gemeinsame Herzensangelegenheit, dass wir das wirklich vorantreiben wollen.
Ja, die Themen, die du gerade angesprochen hast, die kennt auch aus meinem Umkreis jeder. Das Thema, dass Online-Sitzungen einfach auf menschlicher Ebene oft sehr flach laufen und das Arbeitsklima ein völlig anderes ist. Ich habe gerade wieder einen Live-Workshop gemacht, wo mir am Ende alle gesagt haben, mein Gott, bin ich froh, dass ich mich nicht zu dem Online-Training angemeldet habe, weil das, was da passieren konnte, einfach nochmal ganz, ganz anders auch empfunden wurde. Und ich höre auch, dass in vielen Unternehmen die Leute keine Lust mehr haben auf diese Online-Veranstaltungen und Meetings, weil sie dem anderen keinen Raum geben. Das ist sicherlich schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Und da leidet natürlich auch die Produktivität runter, also dein Ausgangsthema auch.
Ja, und dann kann man einfach dann auch genau hingucken, woran liegt es denn? Liegt es an jetzt nicht nur in der Online-Arbeit, sondern speziell, wo ist der Mangel? So ist es so ein, oder manchmal reicht auch wirklich ganz ehrlich ein Stinkstiefel in einem Team, der andere Menschen mit fiesen Kommentaren überzieht und letztendlich Unsicherheit und Fiesheiten verbreitet, reicht, um die Produktivität eines Teams und das individuelle Wohlbefinden der Menschen. Das ist ja immer durch psychologische Sicherheit, durch dieses Konzept miteinander gekoppelt. Ein Stinkstiefel reicht, dass die Menschen sich nicht mehr frei fühlen, ihre Meinung zu sagen und Angst haben, ein Risiko einzugehen, dadurch, dass sie zum Beispiel in der Veränderung was Neues machen.
Ja, ja. Und da sind wir auch ganz nah am Thema Fehlerkultur, weil das ist ja was, was in der ISO-Welt auch ganz, ganz spannend ist. Man will ja eigentlich Fehler vermeiden durch diese Managementsysteme und durch Audits und schafft aber zum Teil dann auch ungewollt und unbewusst eine Kultur und ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld, wo Fehler plötzlich richtig schwer zu tragen sind. Also wo keiner auch einen Fehler machen möchte, wo keiner quasi angeklagt werden möchte, einen Fehler gemacht zu haben, wo Auditoren den Finger heben und sagen, das war jetzt aber völlig daneben und wo das im Protokoll steht und so weiter. Das sind dann so Dinge, die auch in meinem Umfeld sehr, sehr viel Unsicherheit dann auch überhaupt generieren. Aber lass uns noch mal kurz zurückgehen. Du hast jetzt einen Aspekt genannt, dieser eine Stinkstiefel. Wonach würdest du denn noch gucken, wenn du genau auf psychologische Sicherheit achtest, zum Beispiel in einem Team, das es jetzt richtig schwer hat?
Das ist ganz unterschiedlich. Da sind wir jetzt schon fast bei der Herangehensweise. Ich habe in meinem Buch, es gibt verschiedene Fragebögen und Tests zum Thema psychologische Sicherheit. Und ich sage vorab, ich bin auch in einem Roundtable Psychological Safety, wo verschiedene Forscher und Menschen, die auch dazu publizieren und wirklich so ich sag mal, Expertinnen zu dem Thema sind, haben wir neulich über unsere verschiedenen Testvarianten, die wir entworfen haben oder die wir anwenden, gesprochen. Woran gucke ich? Worauf gucke ich? In meinem Buch habe ich so Entwicklungsebenen von psychologischer Sicherheit geschildert. Das ist so wie so ein Zwiebel, kann man sich das vorstellen. Und im Inneren ist so ein Gefühl von Zugehörigkeit, also die Sicherheit von Zugehörigkeit, und dann kommt die Sicherheit des Lernens, also das, und da sind wir schon beim Thema Fehlerkultur, also dass ich, wenn ich innerhalb dieses sozialen Systems bin, das Gefühl habe oder dass ich es konkret erlebe, dass ich Fehler machen kann. Ich sag mal, es gibt auch Unterschiede. Es gibt Sabotagefehler und es gibt einfach Dummheitsfehler, Wurstigkeitsfehler und Fehler, die im Lernen und im Ausprobieren sind. Und da muss man wirklich unterscheiden. Manche Fehler sind unverzeihlich und manche sind einfach verzeihlich in dem Moment, wo sie gut aufgearbeitet werden. Also verzeihlich ist jetzt ein schreckliches Wort.
Lass uns mal hier kurz ein bisschen langsamer werden. Deine Unterscheidung verzeihlich und unverzeihlich finde ich schon mal eine sehr schöne. Unterscheidung wird nämlich in der Welt der Managementsysteme nicht gemacht. Da gibt es einfach nur den Fehler und der ist ganz, ganz schlimm. Was mir jetzt auch noch dazu einfällt, wir Menschen ticken ja auf eine Art und Weise im Kopf und wir schalten manchmal, wenn wir müde und gestresst sind, auf so einen Modus Autopilot, wo wir auch gar nicht mehr bewusst nachdenken, was wir tun. Und das ist ja auch so ein Aspekt, den man eigentlich eher ins Verzeihliche sortieren könnte. Wenn jemand müde ist und einfach nicht mehr schafft, sich zu konzentrieren oder leicht abgelenkt ist von irgendwas, was wichtig und risikorelevant ist, dann kann man doch auch sagen, das ist erstmal eher ein verzeihlicher Fehler, oder?
Amy Edmondson, diese Harvard-Forscherin, die also sehr viel dazu forscht auch, die nennt das the right kind of wrong, also die richtige Art, etwas falsch zu machen. Und die richtige Art, etwas falsch zu machen, ist entweder einfach einen Fehler zu machen oder etwas falsch einzuschätzen zum Beispiel und das in irgendeiner Weise zu bearbeiten danach mit anderen und in die Kommunikation zu bringen. Von meiner Erfahrung bei einer Nachrichtenagentur. Wenn wir früher, also es ist ein super Beispiel für absolut notwendige, permanente Fehlerkultur. Wenn wir früher bei dpa, der Deutschen Presseagentur, eine falsche Meldung, und es gab furchtbar falsche Meldungen. Ich persönlich habe zum Beispiel einen Prominenten aufgrund einer falschen Information falsch tot gemeldet.
Ui!
Also ich habe eine Meldung rausgegeben, dass dieser Mensch gestorben sei, weil wir eine Medienquelle hatte und ich habe dann noch diese Medienquelle sogar im Umfeld dieser Person bestätigen lassen durch ein Telefonat, habe aber dann nicht geschnallt, dass diese Ex-Frau dieses Mannes, der gestorben sein sollte, das war Les Humphreys. Das ist 40 Jahre her oder 30 Jahre her, da war ich wirklich junge Redakteurin in der Kulturredaktion. Und dass die Ex-Frau von diesem Musiker die Information, dass ihr Ex-Mann gestorben ist, selber auch nur vom Bayerischen Rundfunk hatte und nicht von ihm selber. Das heißt, alles richtig gemacht, Medienquelle gehabt, um eine Bestätigung noch sozusagen, und dann die Meldung raus, dass Humphreys ist gestorben. Und dann rief der Typ selber an und hat gesagt, I'm still alive. Furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ja, ja. Und das sind so Situationen, wo man natürlich sofort die Berichtigung machen muss, komplett mit allen, also so mit Eilmeldung, mit Blitzmeldung, mit einer Erklärung, wie ist der Fehler entstanden, und zurückrudern muss. In dem Fall sogar mit einer persönlichen Entschuldigung bei dem Betroffenen, der ja noch lebte. Und aber ganz klar, das war dann Konferenzthema, wo ich diesen Fehler aufgearbeitet habe. Und genau das, wir hatten die und die Nachrichtengrundlage, die und die Recherche haben wir gemacht. Dann haben wir noch mehr Bestätigung, weil wir Stimmen zu diesem Tod von den Menschen haben wollten. Andere Leute, aber alle hatten die Information nur durch unsere Berichterstattung oder durch die Kernmeldung vom Bayerischen Rundfunk, die falsch war. Und diesen Effekt haben wir nicht berücksichtigt. Mhm. So. Und das aufzubearbeiten und dann immer zu fragen, zu einem ganz klaren Prozess, wenn Menschen sterben oder wenn wir hören, Menschen sollen gestorben sein, damals, dass wir nicht nur diese Art von Bestätigung suchen, sondern dann immer nochmal, woher wissen Sie, woher, wenn die Leute, die uns das bestätigen oder bestätigt haben, da die Quelle war, woher wissen Sie das? So, was ist Ihre Quelle dafür, zum Beispiel? Das heißt, es hat zu einem veränderten Prozess geführt, aus dem alle gelernt haben. So, und es war in dem Moment sogar ein Lernen in der Organisation. Und das war right kind of wrong. Das meine ich. Es gibt natürlich Wurstigkeitsfehler, die jedem mal durchhören, weil man abgelenkt ist, weil man gestresst ist, weil man was anderes im Kopf hat und sonst irgendwas. Das sind natürlich auch verzeihliche Fehler. Andere Fehler sind, manchmal arbeite ich mit sogenannten HRO, also High Reliability Organizations oder Hochrisiko-Organisationen. Das sind Krankenhäuser, Kliniken, es gibt auch die Geheime, die sich so definieren. Die sagen, Fehler, die wir machen, haben einfach Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben anderer Menschen. Das können aber auch Fluggesellschaften sein, Atomkraftwerke, Energieversorger was weiß ich, Immobiliengutachter, deren Kunden hohe finanzielle Risiken eingehen, abhängig von deren Gutachten zum Beispiel. Und da gibt es ganz klar, also im Bereich, was weiß ich, ich denke mal Gutachter oder sonst irgendwas, also so, wo Fehler entstehen, es gibt ganz klar unverzeihliche Fehler. Ja, das sind dann Sabotagefehler zum Beispiel, wenn Leute wirklich irgendwie wissend irgendwas anderes machen. Und es gibt Fehler, die durch hierarchischen Druck entstehen und Fehler, die nicht entstehen würden, wenn die Menschen die psychologische Sicherheit erlebten, sagen zu können, das kann so nicht stimmen, das kann so nicht passen, oder auch mit ihren Vorgesetzten darüber zu sprechen, sie haben dem Kunden Versprechungen gemacht oder in dem Fall in dem Projekt Versprechungen gemacht, die können wir nicht halten. Vorsicht, Achtung. Wir müssen anderes Erwartungsmanagement betreiben. Solche Sachen.
Wir waren gerade an dem Punkt, als du die High Reliable Organisation aufgelistet hast. Da finde ich unheimlich interessant, welche Geschichten Amy Edmondson auch aufarbeitet. Warum zum Beispiel richtig dramatische Unfälle passiert sind, irgendwelche Raumfähren, die explodiert sind, weil einfach ein Techniker sich zwar getraut hat, aber nicht ernst genommen wurde oder sich gar nicht getraut hat, ein Thema anzusprechen, was dann zu diesem Unfall geführt hat. Und das sind ja auch nochmal wichtige Bilder, deutlich zu machen, wie wichtig diese Möglichkeit ist, Dinge anzusprechen und wie wichtig es dann auch ist, in dem Rahmen, in dem ich arbeite, den Mut aufbringen zu können. Das erlebe ich zum Beispiel auch im Bereich der Arbeitssicherheit ganz oft, weil da ist es ja auch so, dass es Vorgesetzte gibt, die dann auch immer gerne so diese Kurzschlussreaktion haben. Auch wenn ich dann mal einen Schuldigen benannt habe, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist ja für viele immer noch die erste Wahl, wenn es darum geht, Fehler aufzuarbeiten. Was hast du da für Erfahrungen?
Wenn du sagst jetzt irgendwie, was Edmondson beschreibt, das war ja die Challenger-Katastrophe. Wenn man so in die großen Sachen, das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt interessant, so große Fälle oder so Skandale, die auch in den letzten Jahren passiert, ist natürlich irgendwie der Dieselskandal von VW. Oder was ich auch ganz irre fand, das ist die Boeing-Geschichte. Der Niedergang von Boeing ist für mich ein ganz klares Beispiel dafür, dass er in den USA auch Senatsanhörungen an den Führungskräften von Boeing gegeben, ganz klarer Fall, wie eine mangelnde Führungsqualität und ganz, ganz, ganz viel Druck und katastrophales Change Management dazu geführt hat, wirklich ein Klima der Angst zu erzeugen, wo Menschen dann echte Produktionsmängel, Entwicklungsfehler, solche Sachen in der Produktion ganz offensiv nicht melden durften. Also sie haben es gesagt, aber es ist unterdrückt worden und dann sind sie rausgegangen. Da gab es auch Todesfälle, also abgesehen von den ganzen Flugzeugabstürzen, auch internen Menschen, die auf dubiose Art und Weise ums Leben gekommen sind, um genau diese Sicherheitskultur, also so Sicherheit hatte, war nur Show. Eine Inszenierung von Sicherheit und es ist überhaupt nicht durch interne Prozesse gelebt worden. Und das heißt, es gab all diese Prozesse, aber die sind durch hierarchisches Verhalten ausgehebelt worden. Das ist sind natürlich große Geschichten, wo ein krasser Unternehmensschaden und in dem Fall sogar auch Aktionärsschaden wirklich wahnsinnig viel Geld vernichtet worden ist und Arbeit, also ganze Unternehmen ja wirklich angeschlagen worden für lange Zeit, die für mich aus meiner Sicht auf einen Mangel an psychologischer Sicherheit und eine nicht offene Fehlerkultur und Qualitätskultur wirklich zurückzuführen sind. Mhm. Ich habe jetzt sowas, wo erlebe ich das? Ich habe aktuell einen Kunden, das ist ja chemische Industrie, ein sehr erfolgreicher Mittelständler, so eine Art Hidden Champion, die stellen einen Baustoff her, der für nachhaltiges Bauen sehr gefragt ist. Und die haben erstens ein Qualitätsproblem und zweitens haben sie ein Arbeitssicherheitsproblem. Mhm. Und der Geschäftsführer hat mein Buch gelesen und hat mich angerufen und hat gesagt, können wir mal irgendwie reden. Und dann kam nämlich noch dazu, wahrscheinlich wäre der von sich aus gar nicht auf das Thema psychologische Sicherheit gekommen als Geschäftsführer. Wir haben gleichzeitig eine Kulturanalyse gemacht.
Oh.
Und bei dieser Kulturanalyse kam raus, dass einer der wichtigsten limitierenden Faktoren für die positive Entwicklung dieses Unternehmens der Faktor Angst ist.
Hey.
Das fand ich sehr spannend und er hat mir diese Analyse geschickt und das war dann sogar noch unter, also Angst als limitierender Faktor. Und da ging es Angst vor Konflikten, also Scheu vor Konflikten, hierarchische Angst und Angst vor Veränderung.
Mhm.
So. Und dann waren wir natürlich sofort voll in psychologischer Sicherheit. Mhm. Und das Ziel jetzt dieser Begleitung oder dieser Arbeit mit dieser Organisation vom Geschäftsführer bis zu den Menschen in der Produktion, das Ziel ist ganz klar, deutlich mehr beinahe Unfälle zu melden und zu analysieren und Produktionsfehler oder Verpackungsfehler und sonst irgendwas in der Produktion zu thematisieren und zu vermeiden und zu bearbeiten. Aber der Prozess, wo ich mit denen arbeite, sozusagen der Arbeitsprozess, ist ganz hierarchisch top-down.
Lass uns doch mal gucken, was jetzt gerade bei denen. Also man kann sagen, einmal die Angst ist, das hat ja die Analyse ergeben. Wie hat das in der Praxis gezeigt? Die haben keine Beinahe-Unfälle gehabt, die haben sie nicht gemeldet, also gab es die nicht. Man hat so getan, als wäre alles super. Haben die auch mehr Unfälle gehabt oder hohe Unfallzahlen?
Die hatten relativ hohe Unfallzahlen, aber das, was passiert ist, es wurde vertuscht.
Ah, ja.
Also das wurde nicht von der Produktion, wurde das nicht an die Schichtleiter gemeldet. Die Schichtleiter haben da eine entscheidende Rolle gehabt. Die Schichtleiter haben es nicht an die Abteilungsleiter gemeldet. Die Abteilungsleiter nicht an die Bereichsleiter und die Bereichsleiter nicht an den Geschäftsführer. Und dann ist der Geschäftsführer da, stellt sich dann bei einer Betriebsversammlung hin und sagt, Leute, wir haben diese Art von Verbesserungssystem, wir möchten das und das neu machen, da brauchen wir euch alle dazu, wir brauchen euch Wissen aus der Produktion und wir machen mal irgendwie so Mini-Workshops, weil wir wissen, euer Wissen in der Produktion ist das Wichtigste. Ihr habt zu 100% Wissen über das, was schiefläuft und das, was verbessert werden könnte. Es gibt ja diese sozusagen, also auch wenn man so pyramidal sieht, das Wissen letztendlich um die Produkte und das, was wirklich passiert, ist an der untersten Stufe von der Pyramide.
Ja, ja.
Ganz klar. Das ist unten und es gibt so eine Statistik, dann Geschäftsführer wissen oder Inhaber wissen in so, was weiß ich, in Unternehmen mit 4 Hierarchiestufen wissen nur noch 2% von dem, was tatsächlich passiert hat. Das ist sehr spannend. Und der hat sich dann gewundert, dass so wenig Initiative kommt.
Ja. Mhm.
Direkt aus der Produktion oder auch von den, ich sag mal, von den Schicht- und Teamleitern in der Produktion. Und da gibt es wirklich jetzt, also das wissen wir jetzt nach diesen ersten Workshops. Es gibt da wirklich so ein Gap, eine Lücke von erlebter psychologischer Sicherheit zwischen den Büromenschen, also zwischen White Collar, also den führenden, leitenden, verwaltenden, administrativen Menschen und den Menschen, die in den Werken arbeiten. Also so White Collar, Blue Collar. Und das finde ich ganz spannend. Da gibt es kein Vertrauen oder nur wenig Vertrauen. Ja,
nee, ich versuche mir jetzt gerade für meine Arbeitsfelder, also einmal Arbeitszeit, einmal für Qualität vorzustellen, wie genau ist das sichtbar. Ne? Und bei Unfällen, also Unfälle zu melden, bei Nahunfälle zu melden und zu diskutieren, das ist in vielen Unternehmen ein Thema, weil man hat sowieso für sowas keine Zeit, ist ja nichts Schlimmes passiert. Mhm. Da muss man darüber auch gar nicht reden. Im Zweifel kriegt dann irgendjemand einen auf den Deckel dafür. Letztlich ist es so, dass im Grunde eine echte Meldepflicht, wenn schwere Unfälle passieren, das ist in der Regel kein Thema, weil dann kommt ein Krankenwagen, dann sind die Leute mehrere Tage auch außer Haus. Da gibt es Vorgaben, die werden in der Regel eingehalten. Aber dazwischen ist natürlich eine ganze Menge Freiraum, dieses oder jenes daraus zu machen. Und die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, ist sicherlich schon mal ein deutliches Signal. Hier ist das Klima vielleicht dann doch nicht so richtig sicher. Lass uns jetzt nochmal auf die Qualitätsthemen gucken, die da im Unternehmen sind. Also woran haben die gemerkt, dass was nicht in Ordnung ist konkret?
Durch Kundenbeschwerden. Durch Kundenbeschwerden. Da gibt es, was weiß ich, ein Kunde irgendwie auf der anderen Seite des Atlantiks, der hat gesagt, das Zeug ist bei mir angekommen und wir können es nicht verwenden, weil es nicht gut verpackt gewesen ist. Oder weil 50% der gelieferten Baumaterialien oder 10% der gelieferten Materialien letztendlich nicht den Standards entsprochen haben.
Oi.
Ja. Genau, das war einfach eine Charge, die falsch gemischt war.
Ja. Okay, das heißt also, die Reklamationen waren auch richtig hoch und waren nicht wirklich zufrieden.
Genau, es kam Reklamationen und in dem Moment ist diese Situation, also sowohl Arbeitssicherheit als auch Produktqualität, gekoppelt noch mit dieser Kulturanalyse, war klar, dass das Thema Angst, Meldeangst, Angst und Vertrauen, wir dürfen das sagen oder sogar wir müssen was sagen, weil es sonst gefährlich wird und das Sagen wird belohnt. Ich gehe kein Risiko ein, wenn ich meinem Schichtleiter sage, oh weia, da und da ist heute beinahe dem Menschen an dem Dings die Hand abgerissen worden. Wir haben es Gott sei Dank noch geschafft. Wir sind jetzt dabei. Ich weiß noch nicht, welche Maßnahmen die konkret machen. Das ist ein laufender Prozess. Und auf jeder Hierarchieebene entstehen neue Ideen, das zu verändern. Das finde ich auch spannend. Mhm. Ich bin nach den Sommerferien, bin ich eine Woche da und mache wirklich ganz kurze Mini-Workshops mit den Leuten im Schichtdienst in der Produktion. So, und soweit sind wir jetzt noch nicht in diesem Prozess. Aber die Ideen, die jetzt schon entstanden sind in der dritten Hierarchieebene, bevor wir mit den Schicht und also so den Menschen im Blaumann anfangen zu arbeiten, in den Werkshallen dann arbeiten und da die Teamleiter sind, ist erstmal schon die Idee, die entstanden ist, dass es wirklich diese Vertrauenslücke gibt zwischen letztendlich Handarbeitern und Kopfarbeitern. Und wir gucken, also so einfach gucken durch Workshops, aber auch einfach durch interne Kommunikation, eine andere Ansprache von den Leuten. Man kann ja nicht voraussetzen, dass die Menschen, die da in den Werken arbeiten, zum Beispiel alle deutsche Aushänge lesen können, die formuliert sind, dass die überhaupt erreicht werden durch solche Sachen. Das heißt, was jetzt schon in Gang gekommen ist, ist eine mehrsprachige Basiskommunikation in der Fertigung wahnsinnig wichtig. So ganz, ganz simple Sachen. Was rausgekommen ist, die Beteiligung, ein anderes Kommunikationsformat von der dritten Hierarchie in den Abteilungsleitungen mit den Schichtleitungen, also gerade die Abteilungsleitungen, nicht nur die in den Werken sind, sondern auch zum Beispiel Personal oder IT, dass die einfach so kleine Brötchen und also einfach Semmelformate haben, wo es eine Semmel gibt und alkoholfreies Bier zum Thema, also Frage-Antwort-Formate.
Ja, du bist jetzt auf der Blue Color.
Genau, das geht, also das ist identifiziert, diese Brücke. So, ja. Die Geschäftsführung, Bereichsleiter, Abteilungsleiter haben für sich, die haben auch alle den Test gemacht, also diesen Fragebogen, den ich irgendwie online da anbiete. Und da kam raus, dass die in diesem Grund eine gute psychologische Sicherheit haben, gleichzeitig aber, das Thema, woran sie arbeiten müssen, ist Umgang mit Spannung und Konflikten. Die haben so ein Harmoniemuster in der Kultur.
Okay. Was für Fragen spielen da zum Beispiel eine Rolle? Mach mal ein Beispiel.
Was für Fragen? Warte mal, was habe ich denn hier, den Test? Ich gucke mal gerade drauf. Es sind 12 Fragen online in 2 Minuten zu beantworten, auf einer Skala einfach. In meinem Team respektieren sich die Teammitglieder untereinander.
Okay.
So, Thema Zugehörigkeit. Mhm. Ich erfahre Wertschätzung, auch wenn ich als anders erlebt werden kann als die anderen. Thema Diversität. Ich kann darauf vertrauen, zu wichtigen Themen informiert und gehört zu werden. Transparente Kommunikation. In meinem Team werden Probleme und Spannungen offen angesprochen und geklärt. Das war bei denen der große Ausschlag.
Naja.
Ich bekomme Gelegenheit, einen Beitrag zu leisten und Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine Frage. Wenn ich keinen Fehler mache oder ein Risiko eingehe, habe ich keine Angst vor Konsequenzen. An das Thema Sicherheit des Leistens. Wenn ich meine Beiträge und Leistungen werden im Team geschätzt. Also, ohne dass ich das Label Streberin bekomme, zum Beispiel. Niemand im Team würde bewusst etwas tun, was meine Arbeit negativ beeinträchtigt. Da gibt es Führungsteams, die sind ja katastrophal, ja wahnsinnige Haifischbecken. So.
Ja, ja, ja.
Die 9. Frage ist, ich kann andere im Team problemlos um Hilfe oder Unterstützung bitten.
Darf zugeben, dass ich was nicht weiß.
Ja, genau. Oder du, ich kriege das gerade nicht hin, hilf mir mal. Oder wie ist das denn jetzt mit diesem neuen Online-Tool? Wie funktioniert das? Und 2 Fragen finde ich noch zum Feedback wichtig. Also die 1. Frage, ich fühle mich ermutigt und in der Lage, anderen Feedback zu geben. Und die 2. Frage, ich kann darauf vertrauen, selbst konstruktives Feedback zu erhalten. Das sind so die beiden Seiten von dem, was man so als Feedbackkultur oder auch Lernkultur dann irgendwie bezeichnet. Und das Letzte ist so die Sicherheit des Herausforderns oder der Kritik. Das ist so, ich fühle mich auch dann sicher, wenn ich nicht mit wichtigen Themen und Entscheidungen im Team übereinstimme. Eine andere Meinung vertrete. Das heißt, also wenn das Team das und das beschließt und das heißt, und ich sage, ich sehe das komplett anders, ich ziehe mit, aber ich sage, meine Bedenken sind so und so. Also ich habe einen schweren Einwand, aber es ist nicht schwer genug, dass ich jetzt kündige zum Beispiel, aber ich möchte das einfach sagen, dass ihr wisst, dass ich das schwierig finde.
Naja, es sind ja tolle Fragen. Also in so einem Unternehmen, wenn das irgendwie alles abgenickt wird, da würde ich ja total gerne arbeiten. Ne? Das muss toll sein.
Ja, es gibt wirklich so Inseln der Seligen, aber das Ding ist, es gibt die Haifischbecken. Es gibt so die Haifischbecken, wo beim Workshop zum Thema psychologische Sicherheit der Chef gar nicht alle aus dem Team auf die Verteilerliste setzt. Und dann frage ich, wieso sind denn da 2 Leute, sind doch 14 Leute im Team, wieso sind nur 12 eingeladen? Und sagt dann, die will ich gar nicht haben. Dann ist ja eigentlich schon alles klar.
Oh.
Ja, genau. Die gehören gar nicht dazu. Das passiert, dann sind wir beim Thema Zugehörigkeit sofort.
Ja.
So, und dann kommt das Sprüche, die sind wahrscheinlich eher auf dem Sprung, so weg, so, und dann. Das heißt, das ist sofort ja schon ein Symptom von Ausgrenzung, von Mangel an Zugehörigkeit. Das gibt's natürlich. Und wenn die dann mal in das Thema reingehen, die haben natürlich Sachen, irgendwie, ich bin da so Leistungssicherheit. Keiner wird etwas tun, was meine Arbeit selber behindert. Oder Feedbackkultur. So, das stimmt. wenn die dann wirklich sagen, Hand aufs Herz, irgendwie, wann habe ich das letzte Mal hier jemand anderem positives Feedback oder auch eine Anmerkung, die seine Arbeit besser machen könnte, gegeben, dann sind die ganz betreten und still. Das ist natürlich dann diese ganz schwierigen Themen. Und gleichzeitig ist diese Teams, die kenne ich ja auch, das sind oft eher die, mit denen ich arbeite, weil die für das Thema so offen sind. Die sagen, wir möchten noch besser werden. Da ist dann oft, dass wir gucken, diese ergeben den Test, diese 12 Fragen kann man schön visualisieren. Da gibt es einfach ganz klar, also so Daten, wie die Daten aufbereitet sind, farbig mit so Spitzen und so. Und dann gibt es dann so ein Profil, wo ganz viel grün und blau ist. Das ist alles, dann wird alles häufig erlebt, immer oder oft erlebt. Und wo dann 2 Spitzen sind. Und das ist so ein Muster, was ich interessant finde. Das ist dann das Problem, Probleme, also Entspannungen werden bei uns angesprochen und geklärt. Mhm. Und das Thema, ich fühle mich ermutigt und in der Lage, anderen Feedback zu geben.
Ei, okay.
Da wird es dann schwierig, weil dann nur gelobt wird. Es wird nur freundliche Sachen gesagt, weil das sind dann Organisationen, die so ein Harmoniemuster haben.
Alles klar. Alles klar ist mir noch nicht. Und ich habe auch immer noch reichlich Fragen. Was ich aber absolut faszinierend und sehr, sehr spannend finde, ist, wie jemand wie Karin in unsere Welt der Managementsysteme schaut und wie sie bestimmte Themen auch beurteilt. In der nächsten Episode, dem zweiten Teil dieses Gesprächs, werden wir dann noch konkreter. Hier verrät Karin uns nicht nur, welche heißen Themen sie häufiger antrifft und wie sie damit umgeht. Wir sprechen auch darüber, welche ersten Eindrücke sie so hatte nach dem Lesen unserer gängigen Managementsystemnorm und was daran gerade zum Thema Zusammenarbeit eigentlich richtig gut ist. Also sei gern wieder dabei und hör dir auch das an. Und das alles in 2 Wochen. Und bis dahin, wie immer, pass gut auf dich auf, lass es dir gut gehen und bleib neugierig. Deine Susanne.